wie es euch geht.
Ja, ich wollte nie Pilot werden. Das war kein Traum für mich. Im Gegenteil. In 1948 bin ich nach Amerika emigriert und da hat mich ein Freund zum ersten Mal mitgenommen in einem Sportflugzeug. War noch nie in einem Flugzeug und ohne mir etwas zu sagen vorher, flog er Akrobatik. Ihr könnt euch vorstellen, wie begeistert ich war von der Fliegerei. Damit war das für mich gestorben. Und dann musste ich ja fliegen lernen. Und das war für mich eine Herausforderung. Wir mussten beten für jede Flugstunde. Und gegen den Schluss, ich lernte zuerst Flächenflug, war damals billiger. Und dann gegen den Schluss sagte der Fluglehrer, Herr Tanner, aus Ihnen wird nie ein Pilot, das können Sie vergessen. Das war sehr ermutigend. Wisst ihr, es ist so, der Apostel Paulus hat gesagt, was nichts ist in dieser Welt, das hat Gott auserwählt. Und es ist so ein großes Geschenk, wenn wir zurückschauen, was Gott getan hat. Durch die Helle Mission durften tausende Menschenleben gerettet werden. Ich habe selbst 34 Stämme erreicht, die das Evangelium noch nie gehört hatten. Und wir staunen einfach über die große Güte Gottes. Ja, ich bin in Winterthur geboren, bin früh weg von zu Hause nach Chaux-de-Fonds. Kellnerlehre gemacht, dann bin ich nach Holland, dann habe ich Kunstmaler gelernt, Kunstgewerbeschule in Bern zuerst, dann in Holland, dann in Amerika, Woodstock, New York, in der Künstlerkolonie. Ich wollte Künstler werden, Kunstmaler, und dann durfte ich in Amerika Jesus kennenlernen. Das heißt, er hat den armen Sünder gefunden und ich durfte ein neuer Mensch werden und das hatte mein Leben revolutioniert und dann habe ich dann Theologie studiert und bin dann wieder zurück in die Schweiz gekommen, habe meine liebe Frau gefunden oder sie hat mich gefunden. Und ja, wir haben dann Gemeinden gegründet in Süddeutschland und dann habe ich immer gedacht, Mission ist doch wichtig. Aber ich habe nie eine Berufung gehabt für die Mission. Ich bin Evangelist, aber ich wusste doch, das ist sehr wichtig, dass man missioniert. Und das war eigentlich dann so der springende Punkt, dass Gott mich auf die Missionsarbeit leitete. Da werde ich dann noch einiges sagen. Ich möchte nun zuerst noch auf den Büchertisch hinweisen. Hedi, meine liebe Hedi, wird am Büchertisch euch bedienen. Sie hat meine Biografie geschrieben, mehr als ein Abenteuer, schon die 5. Auflage. Der ehemalige Kommandant der Schweizer Luftwaffe sagte, ich habe es gelesen, liest sich fast wie ein Krimi. Es ist also sehr spannend. Man sagt, man sollte nicht am Abend anfangen zu lesen, weil man nicht mehr aufhören kann. Also sehr empfehlenswerte Biografie. Und dann, wer keine Zeit mehr hat zum Lesen oder Lust, haben wir es auch als Hörbuch aufgelegt. Dann hat Hedi auch ihre Biografie geschrieben. Mehr die Speerträgerin, wie sie es geschaffen hat. Sie ist die Mutter der Helimission. Sie hat die Anfänge mitgetragen mit 5 Kindern. Und ich war fast jedes Jahr, die Hälfte vom Jahr unterwegs. Eine ganz tapfere Pionierin, und das, wir lesen selber gern immer wieder in dieser Biografie, kann es auch sehr empfehlen. Dann habe ich noch ein Buch geschrieben, Dem Todentronnen immer wieder. Ich war unzählige Mal in Lebensgefahr. Ich kann heute Morgen da nicht alles erzählen, aber ich möchte euch das sehr empfehlen. Ganz spannende Situationen. Dann unseren Film, den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt hier, der ist auch aufgelegt, und andere Filme, Daily Pioniere. Wir sind jetzt dran, einen neuen Film zu machen. Aber auch dieser Film zeigt, wie das alles begonnen hat, die ersten Einsätze und so weiter. Dann haben sie so eine Broschüre bekommen mit einem Rundbrief. Wir schicken diesen alle 3 Monate unseren Betern, Beterinnen. Wir werben nicht für Geld, wir sind ein Glaubenswerk. Wir fliegen jetzt schon 45 Jahre gratis für die Missionare. Sie bezahlen nur den Treibstoff, manchmal nicht einmal das. Alle Krankentransporte machen wir gratis. Katastropheneinsätze, fast alle gratis geflogen. Und Gott hat uns wunderbar durchgetragen bis heute. Wir haben 10 Hubschrauber, sind alle bezahlt, keine Schulden, keine Bankkredite. Und euch ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, viele von euch haben uns mitgeholfen. Und ihr wisst von der Schrift her, wer mitsät, der wird auch miternten. Wir werden eine große Ernte einbringen in der Helle-Mission und da habt ihr alle mit Anteil daran. Und es ist mir eine Freude zu wissen, dass ihr so missionarisch motiviert seid, dass ihr nicht nur die Helle-Mission unterstützt, sondern auch andere Missionen, finde ich wunderbar. Und Gott wird euch mächtig, mächtig segnen dafür, bin ich ganz überzeugt. Ihm ist Mission am allermeisten am Herzen gelegen. Ja, das ist also ganz wichtig, dass ihr dann nachher noch, da möchte ich noch sagen, wenn jemand diese Informationen noch nicht bekommt und haben möchte, habt ihr in der Broschüre so eine Karte, die dürft ihr ausfüllen, gibt auch Kuli am Büchertisch und dann schicken wir auch Ihnen gratis diese Informationen, nicht jeden Tag, nur alle 3 Monate. Ja, als ich diese Idee hatte, ich hörte vom Vietnamkrieg, wie wichtig die Hubschrauber im Krieg waren, dann habe ich gedacht, warum braucht man die nicht für die Mission? Ich war zu Fuß unterwegs, 3 Jahre in Urwäldern marschiert und dann habe ich gedacht, brauchen wir doch für die Mission, aber ich verstand nichts von Hubschraubern. Und dann flogen wir nach London zum Steve Stephen, einer der Gründer der MAF, die damals schon 10 Jahre mit Flächenflugzeugen arbeiteten, habe ihn gefragt, was er von Hubschraubern, Helikopter halte. Da sagt er, it's the very best, es ist das Allerbeste. Aber viel zu teuer, das kann man nicht bezahlen, zum Kaufen, zum Versichern, zum Warten. Missionen haben kein solches Geld, das ist unmöglich. Da war ich im Moment sehr enttäuscht. Auf dem Heimweg dachte ich an meinen Lieblingsvers, Philipper 4,13, der Herr stillt alle eure Bedürfnisse nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn es ein Bedürfnis ist, dann wird Gott auch einen Hubschrauber vermögen. Und die Leute haben gedacht, der Ernst spinnt, der ist nicht mehr ganz bei Trost. Tatsächlich, ich habe das zu hören und zu spüren bekommen. Warum so teure Helikopter für die Mission? Das kann man doch nicht verantworten, das ist doch unmöglich. Ja, ihr Lieben, ich habe gesagt, weil es eben eilt mit dem Evangelium. Jesus sagte, geht schnell an die Straßen und Plätze, Hecken und Zäunen. Geht schnell, wozu? Um sie einzuladen, in das Reich Gottes zu kommen. Evangelisation muss schnell geschehen. Ich habe ein wunderbares Beispiel in der Apostelgeschichte gelesen, Kapitel 8, Vers 39. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, das war der Philippus, Gott schickte ihn an die Straße, wo der Kämmerer von Äthiopien unterwegs war. Und konnte er aufsteigen und hat ihm das Evangelium gepredigt. Und der Kämmerer hat sich bekehrt. Und dann ließ er sich taufen. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus wurde entrückt, nachdem er ihm das Evangelium gepredigt und ihn getauft hatte. Warum hat ihn Gott entrückt? Philippus aber wurde in Asdod gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Gott entrückte ihn und setzte ihn in Asdod wieder auf die Füße, um dort das Evangelium weiter zu predigen. Ihr Lieben, wenn es damals Hubschrauber gehabt hätte, dann hätte Gott einen Hubschrauber gebraucht vielleicht. Wozu wurde er entrückt? Nur um das Evangelium an einem anderen Ort zu predigen. Es eilte Gott so sehr, dass er den Philippus per himmlischen Hubschrauber nach Asdod brachte, um dort weiter zu predigen. Also das eilt offensichtlich Gott mit dem Evangelium schon damals, in Jesus-Zeiten, in der Apostelgeschichte. Und das ist heute auch so. Und wisst ihr, Gott liebt die Menschen und er sieht ihr Elend. Wir haben Menschen so viel in Not gesehen, zum Beispiel in Papua, da wurde den jungen Frauen die Lippe durchgetrennt mit einem scharfen Metall und dann ein Tonteller in die Lippen gespannt, so bis zu 12 cm Durchmesser. Furchtbar, die unteren Schneidezähne mit einer Liane herausgerissen, die hatten keine Zangen, eine Liane und eine Kuh ans Bein und dann der Kuh einen Tritt und dann muss der Zahn rausfliegen. Grausam. Das machen sie fast nicht mehr, seitdem sie das Evangelium gehört haben. Dann glauben sie auch in Papua und in Afrika und vielen Orten, dass wenn Zwillinge geboren werden, dann glauben sie, dass das zweite Kind, das zur Welt kommt, von einem Ahnengeist gezeugt wurde. Und die Mutter muss das Kind eigenhändig in den Urwald hinaustragen, um es den Ahnengeistern zu opfern. Und die lieben ihre Kinder wie wir auch. In Papua glauben sie, dass die Ahnengeister in den Bergbächen wohnen und die Mütter müssen ihre Babys in den Bergbach hinaustragen und in den Bergbach werfen, den Ahnengeistern opfern. Furchtbar. Hast du mir mein Köfferli gegeben? Ich habe etwas vergessen. Wir haben so viel Not gesehen. Dann glauben Sie, in Papua haben Sie einen Brauch, wenn jemand stirbt in der Familie, dann wird der Mutter zum Zeichen der Trauer ein Finger abgehackt. Ihr Lieben, ich habe ein Foto hier von einer Mutter, da sind nur noch die Daumen ganz. 8 Finger abgehackt. Dabei müssen die Mütter die Kinder betreuen, die Felder bearbeiten, die Männer machen nur Krieg. Und das sind Bräuche, unter denen diese Menschen furchtbar leiden. Der Teufel plagt diese Menschen. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und Jesus sieht das. Und er liebt diese Menschen. Darum sagt er, geht schnell hin, ihnen das Evangelium zu predigen. Eines von den schlimmsten Bräuchen sind Menschenopfer, die immer noch gemacht werden. Wir haben einen Brief bekommen von einem Missionaren von Papua. Die Worte eines Mannes namens Perus sind in mein Herz eingebrannt. Perus, ein schrecklich brutaler Mörder, war auch ein mächtiger Zauberdoktor des Tucutil-Stammes, für den meine Eltern ihr Leben hingaben und bei dem ich aufwuchs. Nachdem er vom vollkommenen Erlösungswerk Jesu gehört, es verstanden und im Glauben angenommen hatte, fragte er, wann es geschah, dass Jesus Christus auf Golgatha starb. Als wir ihm antworteten, dass es vor 2000 Jahren geschah, war er schockiert und zutiefst betrübt. Er weinte, als er weiter fragte, weshalb die Gemeinde Jesus so lange brauchte, um ihnen diese Nachricht zu bringen. Er weinte laut und klagte immer wieder, wäret ihr doch nur früher gekommen, wäret ihr doch nur früher gekommen. Er und seine Frau Boli hatten 4 ihrer eigenen Kinder getötet, um die dämonische Finsternis ihrer Kultur zu besänftigen. 4 eigene Kinder getötet, den Ahnengeistern geopfert. Darum sagt er, wäret ihr doch nur früher gekommen, dann hätte ich das nicht gemacht. Er ist einer von Tausenden. Und die schreien, wäret ihr früher gekommen? Viele sind schon in der Ewigkeit. Wäret ihr früher gekommen, wären wir nicht hier. Darum sagt Jesus, geht schnell. Geht schnell. Fliegt schnell. Ja. Und das ist unsere Motivation in der Hellevision. Und dann ist noch ein weiterer Grund, warum es dem Herrn Jesus eilt. Maranatha. Er möchte wiederkommen. Wisst ihr, früher, vor 40, 50 Jahren, haben wir viel mehr von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Immer wieder gesagt, Maranatha. Ihr nickt mit dem Kopf, die Eltern, Geschwister, ihr könnt euch erinnern. Ja, man hat viel mehr von der Wiederkunft Jesu. Wir haben damals gesagt, der Herr kommt bald. Heute sage ich, der Herr kommt noch bälder. Im Himmel ist alles bereit. Der Tisch ist gedeckt. Halleluja. Alles ist da. Nur wir sind noch nicht da. Der ganze Himmel wartet auf diesen großen Hochzeitstag. Das ist so wichtig, die Wiederkunft Jesu. Ja. Da wartet, der Herr Jesus sagte, dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden, prophetisch festgelegt, allen Stämmen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das heißt, das hat mich dazu motiviert, in die Mission mich einzusetzen. Jesus sagte, erst wenn alle Stämme dieses Evangelium gehört haben, erst dann komme ich wieder. Und die Bestätigung finden wir in Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9, 7, Vers 9, heißt es, aus allen Stämmen stehen sie vor dem Thron Gottes und beten an. Aus allen Stämmen. Also müssen alle Stämme erreicht werden mit dem Evangelium, bevor Jesus wiederkommt. Also es eilt dem Herrn Jesus. Und das ist so wichtig. Und ich möchte, dass wir alle einmal dabei sind, wenn Jesus kommt. Und er sagt in Offenbarung, 7-mal, wer überwindet, der wird dabei sein. Nur Überwinder werden am Hochzeitsmahl dabei sein, sagt er. Und darum ist es so wichtig, dass wir heute überwinden. Und was müssen wir heute vor allem überwinden? Ich denke am meisten unsere Lauheit. Ja, Lauheit. Jesus sagt der Gemeinde von Laodicea, die letzte Gemeinde, 7. Gemeinde, ich spucke dich aus meinem Munde, weil du weder heiß noch kalt bist. Ja, ich möchte brennend sein für Jesus. Halleluja, du auch. Das Feuer Gottes brennt in meinem Herzen hell. Das Feuer Gottes brennt, ein Richter ohne Fehl. Die Sünde und das Ich verbrennt unweigerlich. Das Feuer Gottes brennt und brennt und brennt und brennt und brennt immer noch. Halleluja. Ja, es ist wichtig, dass wir dabei sind, wenn Jesus wiederkommt. Ja, ihr Lieben, es gibt dann ja auch viele enttäuschte Christen. Ich denke an dieses wunderbare Bild von eben von dem Hochzeit im Himmel. In Matthäus 25, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen, eben zum Hochzeit. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht, die Hälfte, 50%. Das ist erschreckend. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, bekehrt, sind Jungfrauen,
aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Wir tragen diesen kostbaren Schatz in irdenen Gefäßen. Mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Mein Gefäß muss voll Öl sein. Und ich hoffe, wir gehören alle zu den Jungfrauen, deren Gefäße voll Öl sind. Ich denke an Epheserbrief, der Apostel Paulus hat das so deutlich, hat noch unterstrichen. Epheser 5, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Er spricht zu Gläubigen. Seht nur darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Was würde Paulus heute sagen? Die Welt ist ja so schlimm dran, furchtbar. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Wir wollen doch wissen, was der Wille des Herrn ist. Wir wollen nicht nur wissen, wir wollen den Willen des Herrn auch tun. Wer von euch ist entschieden, den Willen des Herrn zu tun? Darf ich mal eure Hand sehen? Wow! Da freut sich aber der Herr. Sind alle einverstanden? Also, was ist der Wille des Herrn in der heutigen Zeit? Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Werdet voll Geistes. Das ist ein Befehl. Werdet. Ich habe dazu zu sehen, dass mein Gefäß voll Öl ist. Voll Öl, voll Geist. Ihr Lieben, das wird entscheidend sein, wenn Jesus kommt. Das muss uns doch ein Anliegen sein. Wenn Jesus kommt, möchte ich unbedingt zu den 50% gehören, die Halleluja rufen. Ja, aber hier heißt es nicht Halleluja. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Warum ein Geschrei? Ausdruck von Erschrecken. Das heißt, wir werden so überrascht sein, wenn Jesus kommt. Wir werden erschrecken. Und dann ist es wichtig, dass meine Lampe brennt. Halleluja. Brennt deine Lampe? Oh, das muss uns doch so wichtig sein. Wenn wir eine Reise planen, schauen wir auf alle Details, damit wir ja nicht den Zug verpassen, das Flugzeug verpassen oder was immer die Verbindung verpassen. Minutiös wird alles genau vorbereitet. Ja, und unsere Reise in die Ewigkeit, da können wir manchmal so oberflächlich sein und denken, ja, ich bin ja bekehrt und getauft und ich gehe in die Versammlung und ich bete auch und so. Reicht nicht. Der Wille des Herrn ist, dass du voll Geistes bist. Voll. V-O-L-L. Wenn du in ein Café gehst und bestellst dir einen Kaffee und du kriegst nur eine halbe Tasse, bist du dann zufrieden? Hallo, Fräulein. Wir wissen schon, was voll ist. Also, ich möchte doch sagen, es ist wichtig, dass wir zu diesen Jungfrauen gehören, die eben brennende Lampen haben. Ja, das hat Konsequenzen, ihr Lieben. Ja, wenn ich da auf die Offenbarung schaue, Kapitel 13, was geschieht, wenn ich nicht dabei bin? Was dann? Erstens einmal ist das tragisch. Jesus sagte, zwei werden an der Mühle mahlen, eines wird genommen, das andere bleibt. Zwei werden im Bette liegen, Eheleute. Das eine genommen, das andere bleibt. wie furchtbar für das, das zurückbleibt. Kann es nicht mehr ändern, nicht mehr nachholen. Darum sei, sagt der Paulus, darum wachet. Es ist heute Zeit, dich bereit zu machen. Denn wenn du nicht bereit bist, diejenigen, die zurückbleiben, müssen die Zeit des Antichristen voll erleben. Und das wird schlimm sein. Mit der Gemeinde wird auch der Heilige Geist genommen. Jesus sagte, der Antichrist kommt erst, wenn der Geist mit uns genommen ist. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Malzeichen gegeben auf ihre rechte Hand und auf ihre Stirn. Das machen sie heute schon. Kein Bargeld mehr, nur noch ein Chip. Man kann es nicht mehr kaufen und verkaufen. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Ihr Lieben, wir müssen uns bewusst sein, was wir verpassen, wenn wir nicht bereit sind, wenn Jesus kommt. Das muss uns auch heute Morgen ein Anliegen sein. Ja, ihr Lieben, es geht eben um das Evangelium in der Mission. Und Evangelium heißt ja frohe Botschaft. Das heißt, Jesus ist gestorben und hat uns errettet. Das Wichtigste von allem ist natürlich, dass wir gerettet sind, dass wir erlöst sind, dass wir Gottes Kinder sind. Denn wenn wir nicht gerettet sind, dann haben wir keine Chance. Im Gegenteil, dann ist unsere Zukunft schlimm. Das lesen wir zum Beispiel in Markus 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das machen wir auch mit der Helle-Mission. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Ja, wovon gerettet? Vom ewigen Gericht, von der Hölle. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wir reden gerne vom Himmel, aber wer spricht schon heute noch von der Hölle? Ist fast ein Fremdwort geworden. Aber ihr Lieben, die Hölle ist eine Tatsache. Und ich sah die Toten, kleine, große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 21, 7, 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen, Ungläubigen, das ist so gefährlich, ungläubig zu sein, und die Gräuelbefleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener, alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ihr Lieben, es geht um gerettet zu sein von der Hölle. Gott will nicht, dass wir in die Hölle kommen. Er hat die Hölle für den Teufel gemacht. Aber wenn wir uns nicht zu ihm wenden und seine Erlösung annehmen, haben wir keine Chance, sagt die Bibel. Wenn unser Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens, sind wir ewig verloren, sagt die Bibel. Ja, vor Jahren gab es ein Lied, weltweit fast, als in der deutschsprechenden Welt, wir gehen alle, alle in den Himmel. Ja, die Älteren können sich vielleicht erinnern daran. Ja, das war der bekannteste Schlager. Wir gehen alle in den Himmel. Und das haben viele geglaubt, schon damals. Da war ein Mörder erst kürzlich, der hat ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt und grausam, brutal umgebracht. Und vor Gericht stand er da vor allen Leuten und wisst ihr, was er sagte? Ich werde mich im Himmel bei meinem Opfer entschuldigen. Der glaubte tatsächlich noch in den Himmel zu kommen. Im Himmel werde ich mich bei meinem Opfer entschuldigen. Furchtbar. So eine Verblendung. Ja, das hat man ihm so vielleicht beigebracht. So ein Selbstbetrug. Ja, es gibt, leider gibt es Menschen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Gottes Wort sagt, wir sind alle Sünder und mangeln des Ruhmes, der bei Gott gilt. Jeder Mensch ist ein Sünder, als Sünder geboren. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Wir hatten einen Onkel von Hedi im Tessin, Lugano, große Villa, aber lebte ganz einfach. Wir haben ihn besucht und am Morgen saßen wir zum Frühstücktisch und dann habe ich ihn gefragt, er sprach Hochdeutsch, ich frage, Onkel, hast du gut geschlafen? Und da sagte er, ja, natürlich, ich habe doch gut geschlafen. Warum sollte ich nicht gut schlafen? Ich habe doch ein gutes Gewissen. Und dann rutschte es mir heraus, oder ein schlechtes Gedächtnis. Ja, ihr Lieben, Gott sei Dank gibt es Erlösung von unserer Schuld. Welch ein großes Angebot. Gott machte, indem er seinen Sohn uns gab, am Kreuz hat er meine Schuld gesühnt. Und er konnte ausrufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ja, ich denke an das Gleichnis Jesu vom reichen Mann und vom Lazarus. Ja, der in der Hölle hat er seine Augen aufgetan, wo er Schmerzen litt. In diesen Flammen heißt es in Lukas, ich will das kurz noch erwähnen, Lukas Evangelium, ja da. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß im Himmel. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme, Hölle, pur. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichmals als das Böse und so weiter. Ja, und dann sagt er, da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Die waren auch schon unterwegs. Ja, die Menschen sind alle unterwegs, es sei denn, sie werden gerettet. Und heute Morgen ist Jesus da. Und wenn nur eine Person hier ist heute Morgen und du hast dich noch nicht entschieden für Jesus Christus, dann ist heute Morgen deine Gelegenheit. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufe ihn an, solange er nahe ist. Ja, vielleicht fragst du dann, was muss ich dann tun, damit ich nicht in die Hölle komme, damit ich nicht verloren gehe. Es gibt ein ganz einfaches Rezept. Gott erwartet gar nicht, dass wir etwas tun. Die Menschen wollen immer etwas tun, um sich besser zu machen. Nein, das geht nicht. Jesus hat schon alles getan für uns. Aber eines erwartet er. Er erwartet, dass wir uns ganz klar für ihn entscheiden und um Vergebung bitten. Das ist alles. Für sein großes Werk in seinem Sohn, Erlösungswerk, erwartet er nicht mehr als von Herzen ein Dankeschön, eine Anerkennung. Und der Apostel Paulus hat das in ein paar Worte wunderbar eingepackt. Damit möchte ich schließen heute Morgen. Er hat uns, kann man sagen, das Rezept gegeben. Und das ist so einfach, dass ein Kind es verstehen kann. Römer Kapitel 10, Vers 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Ja, warum ist das so wichtig? Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Ihr Lieben, die wir verheiratet waren, es ist doch wichtig, dass wir bei der Eheschließung das Ja-Wort geben. Das Ja-Wort geben. Du kannst deiner Braut tausendmal sagen vorher, ich hab dich lieb. Damit bist du noch nicht verheiratet. Das Ja-Wort ist wichtig. Vor allen Leuten sage ich Ja. Ja. Und das ist, was Gott erwartet. Wir können viele fromme Gedanken haben. Das hilft noch nichts. Gott will, dass wir es aussprechen. Ja, ja, ich glaube an dich, Herr Jesus. Komm in mein Herz und Leben. Und wenn du dieses Wort noch nie ausgesprochen hast, bist du noch nicht wiedergeboren. Du hast noch nicht den Heiligen Geist. Und sein Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Darum rufen wir aber lieber Vater. Ich kann Gott erst lieber Vater nennen, wenn der Heilige Geist in mich gekommen ist. Wenn du ihm heute Morgen dein Ja-Wort gibst, dann kommt er mit seinem Heiligen Geist in dein Herz und du wirst von Neuem geboren, ein Gotteskind. Halleluja! Und du brauchst dich nie mehr zu sorgen für die Ewigkeit. Du hast Heilsgewissheit und kannst mit dem Hiob von alters her sagen, ich weiß, dass ein Erlöser lebt. Ja, ihr seid wach. Ja, da bin ich aber froh. Ist noch keiner eingeschlafen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Das kannst du erst sagen, wenn er da drinnen ist. Also heute Morgen, entschuldigt, bin ich halt Evangelist, nicht nur Missionar. Und wenn du noch keine Heilsgewissheit hast heute Morgen, egal wie fromm du bist, wie ein Pharisäer Nikodemus, bin ich gerne für dich bereit. Ich bleibe hier vorne sitzen und warte auf dich. Und der ganze Himmel wartet auf dich, auf dein Ja-Wort. Und der ganze Himmel jubiliert, wenn das so sein darf heute Morgen. Ich will beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Und wir bitten dich, Herr Jesus, oh, mach uns bereit. Komme bald, Herr Jesus, Maranatha. Und Herr Jesus, hilf, dass keines von uns zurückbleiben muss, wenn du kommst, wenn die Posaune Gottes erschallt. Schenke, dass wir alle dabei sind, alle bereit. Herr, wir danken dir für diesen Wachruf, Weckruf heute Morgen. Und wir danken dir, dass du Gnade schenkst dazu, bereit zu sein. Amen. Amen. Und wenn du heute Morgen spürst, dass du nicht bereit bist, dass dein Herz lau geworden ist, dann bist du auch herzlich willkommen, tue ich auch gerne mit dir beten. Gott segne euch.